Ich jetzt inhaltlich halbwegs gut überbrückt und die Frage schon mal so ein Stück beantwortet, würde jetzt aber noch mal einen Schritt zurückspringen. Das taucht auf jeden Fall noch mal auf, weil ich auf jeden Fall auf Familienstrukturen eingehe. Mir auch wichtig ist, wenn ich auf Familienstrukturen eingehe, ich könnte mir vorstellen, dass es für Sie auch mal relevant ist. Meines Wissens nach werden Sie ja im Grunde Lehrer hier, ne? Vorrangig, oder gibt es hier auch, das ist alles als komplettes Lehramtsstudium hier? Okay, weil Sie werden, ich sag mal, im Schulkontext damit zu tun haben. Definitiv. Also ich arbeite unheimlich viel mit Schulen zusammen, gerade im Zusammenhang der Behandlung. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht ein Stück mal von profitieren, wenn Sie dann in ein paar Jahren mal jemand in der Klasse haben, der nämlich auf einmal nicht mehr präsent ist. Es sind nicht die Störenfriede, die über Tisch und Bänke gehen, von denen ich hier spreche, sondern eher die so still und heimlich wegbrechen und manchmal deswegen auch das lange dauert, bis in einem Schulkontext auffällt, da hat jemand eine Problematik. Ja, also wenn Sie eine Klasse mit 30 Schülern haben, Sie machen sich ja meistens erstmal um die Sorgen, die vielleicht irgendwie, ja ich sag mal, sich herausfordern, die vielleicht irgendwie den Unterricht stören oder sowas. Und jemand, der so wegtaucht, das fällt manchmal erst gar nicht so auf. Ja, so habe ich Fälle kennengelernt, wo lange im Grunde Schulbesuch nicht mehr möglich war oder nicht mehr stattgefunden hat. Das wäre auch mein Einstieg. Ich habe mal ein klassisches Fallbeispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt lesen kann. Es geht. Okay. Die Folien sind auch nur Beiwerk. Ich versuche das eigentlich, Ihnen so ein bisschen mehr zu erzählen. Also mein Fallbeispiel, was ich mal mitgebracht habe, wirklich so aus dem Alltag herausgeschnitten. 16-jähriger Jugendlicher, seit 2 bis 3 Jahren schulvermeidendes Verhalten, 3/4 Jahr Schulabsenz. Schulabsenz ist so das Fachwort, so aus der Klinik oder dem Bereich, wenn der Schulbesuch überhaupt nicht mehr stattfindet. Schulvermeidendes Verhalten heißt immer mal so Phasen, wo der fehlt. Meistens fängt es mit dem Montag an. Ja? Der im Grunde, ja ich sag mal, vielleicht irgendwie vermieden wird. Es hat auch damit was zu tun, also vielleicht kleiner Exkurs zur Schulvermeidung, hängt ganz eng damit zusammen mit dem Thema. Schulvermeidung ist im Grunde, was sich entwickelt. Also Sie haben vielleicht auch mal ein bisschen Schule geschwänzt. Also ich kann mich daran erinnern, ich weiß, ich habe definitiv mal krank gemacht, das weiß ich noch. Und ich weiß schon, dass ich am Anfang aufgeregt war, als ich das mal gemacht habe. Oh Gott, werde ich jetzt ertappt oder was passiert? Jemand, der im Grunde so eine schulvermeidende Problematik bis hin zur Schulabsenz entwickelt, lernt, es hat keine Konsequenz, keine unmittelbar kurzfristige Konsequenz. Und so entwickelt sich so ein Verhalten auch mit. Bei dem Jungen war das ziemlich heftig geworden. Es gab eine Störung des Sozialverhaltens im familiären Rahmen mit depressiver Symptomatik. Ich komme aus der Klinik, das heißt, das sind hier so ein bisschen diagnostische Begriffe. Ich drösel es mal auf, damit Sie es so ein bisschen vielleicht verstehen. Was ist im Grunde, man kann es nämlich auch ganz allgemeinsprachlich ausdrücken. Das heißt, der hat einen heftigen Konflikt mit seiner Mutter gehabt, die ist alleinerziehend. Das heißt, da gab es wirklich, ich sage mal, nicht nur verbale Gefechte, sondern die Mutter wurde, wenn sie was wollte, auch mit Körperkraft aus dem Zimmer rausgeschoben. Ja? So, es hat auch nicht viel gefehlt. Ich glaube, dann wäre vielleicht auch ein bisschen mehr als Schubsen passiert. Ja? Mit depressiver Symptomatik heißt, als ich den Jugendlichen kennengelernt habe, man sah es ihm eigentlich schon an. So der Affekt war eingefroren, egal wie man, also wenn ich mit ihnen rede und man, ne, da, sie lächeln vielleicht mal oder vielleicht wenn ich jetzt irgendwie mich verquatsche, irgendwann sitzen sie dann vielleicht auch so da. Also ein normaler Mensch, der hat so eine Schwingungsfähigkeit. Und bei dem war das war im Grunde, der war eingefroren und man hat auch richtig gemerkt, als wir so ein bisschen in Kontakt gekommen waren, dass der eigentlich so, was seine Lebensperspektive ansieht, ganz schwarz gesehen hat. Ja. Real hat er eigentlich alle Kontakte, die er so hatte, vernachlässigt. Das war eigentlich ein ganz fitter und recht auch kompetenter und eigentlich auch ein beliebter Jugendlicher, aber er hat so nach und nach seine Kontakte vernachlässigt und auch in der Familie sich massiv zurückgezogen. Also er hat noch einen jüngeren Bruder, der eigentlich immer zu ihm aufgeschaut hat und der hat im Grunde dann auch ihn gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er ist ein semi-professioneller League of Legends Spieler gewesen. Ist Ihnen klar, was das heißt? Da ist ein Nicken. Gut. Das hätte ich jetzt auch erwartet, wenn Sie sagen, ein bisschen gamen kann ich. Würden Sie mal sagen, was würden Sie sich darunter vorstellen, wenn Sie eine Ahnung haben? Was ist das? Der semi-professionelle League of Legends Spieler, was würden Sie sich darunter vorstellen?
Na, da es tatsächlich professionelle League of Legends Spieler gibt, die damit tatsächlich Geld verdienen, ist der wahrscheinlich, keine Ahnung, Level 30 oder so, spielt ziemlich viel und hat es halt schon drauf, aber ist jetzt nicht so geldverdienenmäßig damit drin.
Das hätte ich nicht sagen können. Also im Spiel schon richtig gut, schon Crack, definitiv. Ja, aber das Spiel ist im Moment so eins der, ich sag mal, Spiele, mit denen ich am meisten zu tun habe, weil es einfach irre verbreitet ist. Es ist ein Online-Spiel, ein Online-Strategiespiel. Wenn Sie es gar nicht kennen, es wird Ihnen vielleicht mal begegnen, wenn Sie jetzt vielleicht auch mit Schülern mal zu tun haben, sei es im Praktikum oder sonst was, ist im Moment verbreitet, ist so ein bisschen pauschal oder flach ausgedrückt der WoW-Nachfolger für mich. Als ich hier das erste Mal bei Ihnen war, habe ich noch viel über WoW erzählt. Mache ich jetzt gar nicht mehr. Könnte ich im Moment gerade wieder, gerade das Add-on rausgekommen, aber so ein bisschen der Nachfolger in gewisser Hinsicht. Das heißt, der ist schon gut und er hatte auch die Fantasie, ich kann es so richtig gut machen, ich kann vielleicht auch, wenn es real schon nicht klappt, zumindest davon leben. Ja, weil es definitiv E-Sport, Electronic Sport, Bereiche gibt, wo im Grunde Gamer dann auch so ihre Vorbilder haben und sagen, okay, in der Community, der und der hat es geschafft, der lebt davon. Wenn wir in Südkorea jetzt hier leben würden, dann würden sie im E-Sport-Bereich hier Leute haben, die wären so berühmt wie bei uns Bundesliga-Profis. Ja, da geht es um große Preisgelder, da gibt es um Riesen-Events. Bei League of Legends war jetzt ja gerade die Weltmeisterschaft. Ich habe es nur durch die Presse so ein bisschen verfolgt. Aber das, wenn man da geschaut hat, wie viele da zuschauen, also wie viele Leute das interessiert, das ist ein Riesenbereich. Dazu muss man sich deutlich machen, im Grunde dieser Unterhaltungssektor, gerade den Gaming-Sektor, die Unterhaltungssoftware, die hat eigentlich die Filmindustrie überholt, was die Umsätze angeht. Und die Musikindustrie auch. Also es steckt ein irrer Markt dahinter. Wenn Sie Game Designer wären, dann würden Sie sich gut überlegen, wie mache ich ein Spiel, dass ich die Leute sozusagen ja auch da reinhole und dass ich sie noch viel wichtiger binde, Produktbindung. Und das funktioniert gut, da steige ich auch noch ein bisschen drauf ein. Er hat sich bei uns vorgestellt, es gab einen tagesklinischen Behandlungsversuch, da war auch irgendwie bereit zu, das Depressive, da war Leiden auch bei ihm. Trotz des heftigen Konfliktes hat er gesagt, irgendwie so geht es nicht weiter. Ich will das irgendwie mit der Schule auch wieder hinkriegen, aber ich habe da auch irgendwie Angst, ich bin unsicher. Er kam vielleicht 3 Tage. Dann ward er bei uns auch nicht mehr gesehen. Tagesklinik heißt, man kommt morgens und geht am späten Nachmittag wieder. So, das Ganze ist dann noch weiter eskaliert. Die Mutter ist richtig unter Druck gekommen. Und an so einem Punkt, wenn ich merke, jemand, der vielleicht wirklich auch die Kriterien von Abhängigkeit erfüllt, welche das auch immer sind, kommen wir noch drauf, da muss interveniert werden, weil hier ist klar, die Perspektive sieht düster aus, wenn der das so weitermacht. Die Depression wird sicherlich nicht besser vom Gamen, es funktioniert als Medikament nicht. Ja? Kurzfristig top, langfristig geht die Schere auseinander. Ja? Und es ist klar, dass im Grunde dann irgendwie Teilhabe in der Gesellschaft auch nicht möglich ist. Ich muss bestimmte Eintrittskarten haben, ich muss bestimmte Strukturen lernen, ich muss bestimmte Frustrationen aushalten. Und so war klar, er muss zu uns kommen. Das heißt, ich habe gar nicht selten den Fall, dass Jugendliche, ungefähr 1/3, vielleicht bei uns gegen ihren Willen starten müssen in der Klinik. Das klingt immer hart, aber das ist im Grunde wirklich eine Unterbrechungsintervention, die wir machen müssen. Gegen den Willen bedeutet, ein Familiengericht sagt, du hast in die Klinik zu gehen, auch hier in dem Fall. Und das kann im Notfall, wenn du dich komplett querstellst, auch die Polizei sein, die dich abholt. In dem Fall hat das Jugendamt ausgereicht, das ist dann automatisch immer mit dabei, aber so hat der junge Mann bei uns gestartet. Inzwischen ist er gerade mit Tagesklinik fertig und so weiter. Das ist inzwischen, hat sich top entwickelt. Der ist auch von zu Hause ausgezogen, ist in eine Jugendhilfemaßnahme, in eine Wohngruppe rein, weil er auch gemerkt hat, das geht zu Hause mit meiner Mutter nicht. Wir haben uns so verkeilt, wir kommen da erstmal nicht weiter klar. Aber der sagt aus heutiger Sicht, das war gut, dass sie das gemacht haben. Sonst würde ich immer noch zu Hause hocken. Ich stelle das nur gleich mal vor, weil das, ich finde, deutlich macht, dass es neben dem, dass da viel Konflikte ist, wo Sie ja auch gefragt haben, eine bestimmte Quote gibt, wo wir sagen, ja, ernsthafte Problematik und dass manchmal das, ja, ich sag mal, auch ganz schön viel braucht, um da irgendwie jemanden rauszukriegen. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Was steckt dahinter, dass überhaupt solche Biografien sich heutzutage entwickeln? Das Ganze ist ein riesiges Spannungsfeld meines Erachtens. Also wir haben hier bei dem Medienthema einen massiven Generationenkonflikt. So ein bisschen flapsig zitiere ich an dieser Stelle immer den Herrn Prensky, der gesagt hat, vor 1980 Digital Immigrants, nach 1980 Digital Natives, ich bin auch noch Native, nach dieser Definition ist mir klar, ist nicht trennscharf. Ich kann auch 1960 geboren sein und in meinem medientechnikaffiner Mensch gewesen sein, aber so grob vor 1980 in der Jugend, in der Sozialisation hat das Ganze nicht so eine Rolle gespielt. Nach 1980 fing das Ganze an. Wir haben dadurch ein Generationenkonflikt, eine Beschleunigung und eine Medienangst der Abgehängten. Ganz neu ist es nicht. Wer kennt es von Ihnen? War da hinten, ja? Steht ja auch dran, ne? So ein bisschen blöd jetzt, sich so zu fragen, aber Sie kennen es, Pong, ja? Was tippen Sie, welches Jahr? Es gibt keinen Preis, Sie dürfen sich so trauen.
1975?
Ja, ganz gut, ne? 72 rum. Also gar nicht schlecht geschätzt. Wer es eben nicht erkannt hat, relativ simpel, ist Tennis im Grunde. Hier die Schläger, da das ist das Bällchen, oben die Punktezahl. Also Computerspiele oder Konsolenspiele in dem Sinne sind keine neue Entfindung. Ich meine, als ich so ein bisschen recherchiert habe, 1956 wurde das erste Computerspiel sozusagen dokumentiert auf dem militärischen Großrechner. Ja? Ich glaube, da haben die Informatiker, kann man sie gar nicht nennen, Techniker Langeweile gehabt und haben im Grunde auf so einem Radarschirm, glaube ich, irgendwas programmiert, dass man so einen Punkt abschießen konnte, ja? so einen Lichtpunkt. Ja? Mein erster Rechner, Sie kennen es vielleicht auch, wer erkennt es? Das erkennt keiner. Ah, nee. Das ist ja was. Gut. Ja, danke. C64, Commodore 64. Einer der meistverkauften Personal Computer. Schon mit Diskettenlaufwerk, sieht man jetzt bei Rosa nicht so gut. Gab es auch mit Datasette, musste man an die richtige Stelle spulen. Gina Sisters, sowas wie Super Mario, viele andere Spiele. Als ich die Folie mal zusammengestellt habe, gab es auch bei mir Nostalgiegefühle. Ich kann mich aber auch an eine Szene erinnern. Ich hatte das Ding, meine Mutter schimpfte irgendwann und sagte, ich schmeiß das Ding aus dem Fenster, weil ich mit einem Schulfreund so viel da dran hockte. Gab kein Projekt Real Life, keine Beratungsstelle, wo wir hingehen konnten. Hat sich auch so geregelt. Wie Konsole? Nur mal so als Beispiel, Familienspielgerät. Ich sagte eben, Unterhaltungsbranche, will Geld verdienen. Jetzt nur an die 14-, 15-, 16-Jährigen rantreten, ist ein bisschen blöd, da sitzt nicht das Kapital. Gehen Sie lieber an die Generation 50+. Da sitzt das Kapital. Beispiel mal einfach von einer großen Computerspielmesse. Wenn ich das auf dem Elternabend zeige, befremden. Generationenkonflikt, Medienangst, oh Gott, wenn ich mitkriege, dass Jugendliche auf eine LAN-Party noch gehen, bin ich immer beruhigt. Kein Mensch müsste heute mehr auf eine LAN-Party gehen, ja? Das heißt, die haben Interesse an dem Face-to-Face-Kontakt, ja? Das sind die Jugendlichen, wo ich dann schon mal denke, okay, das Risiko, dass da jetzt Abhängigkeit ist, ist ein Stückchen geringer. Wenn ich das auf dem Elternabend zeige, ist auch immer so, ach, das sieht ja irgendwie alt aus, ne? Ich denke mal, wer erkennt's? Ja, hier vorne? Genau. Übrigens ein Spiel nach League of Legends, mit dem ich sehr viel zu tun habe. Also es ist im Grunde ein Sandbox-Game. Sie können die ganze Welt zusammenbauen, wie Sie möchten. Ich habe etliche Jugendliche, die damit ein Problem entwickelt haben, weil sie können im Grunde auf so einem Rechner hier locker einen Server betreiben. Es hat ja kaum Ressourcen, was das Spiel frisst. Und ich habe Jugendliche dort gehabt, die haben irre viel Zeit investiert, da die Welt zu bauen, mit anderen zusammen, haben irgendwelche Mods dafür geschrieben, also das Programm verändert, haben dann vielleicht irgendwie, einer hat mal gesagt, ich muss das auch ständig schreiben, die Community erwartet das von mir, dass ich schon wieder das irgendwie aktualisiere, also sind da so unter Druck gekommen. Finden Eltern dann immer faszinierend, weil sie sich gar nicht vorstellen können, kann man schon mal dran lernen, die Grafik ist nicht sonderlich relevant dafür, ob ein Spiel gut bindet. Was Spielerbindung angeht, was die Belohnungsmechanismen angeht. Ja? Das zum Beispiel löst auf dem Elternabend dann eher Angst aus. Ich gehe jetzt auf Mediengewalt nicht groß ein, ist für mich das ein zweitrangiges Thema. Ne, wenn Sie das hier diskutieren, ich bin eher so einer von dem Flügel, der sagt, naja, die Gewaltdebatte ist eine Debatte, die wird seitdem im Grunde schon Theater, Kino, sonst was führen wir die und die Erkenntnisse sind eher mau, weil wir Studien haben, die sagen, ja, schlimm und weil wir Studien haben, sagen, nicht schlimm und wenn wir die aufeinander rechnen, merken wir, es gibt keinen nachweisbaren Unterschied zwischen der Wirkung von TV-Gewalt und Computerspielgewalt. Ne? Das ähnelt sich dann ziemlich. Ne, wenn ich Ihnen jetzt hier ein Video von River Raid 1982 zeigen würde, dann würden Sie ein Pixel-Game sehen, war damals keine Altersfreigabe, weil eine paramilitärische Ausbildung im Kindesjugendalter stattfindet, so war der Begründungstext. Ja, die Menschen waren 82 nicht blöder als wir heute, ja, man wusste es nicht besser. Die Suchtdebatte ist meines Erachtens die irrelevantere Debatte an der Stelle. Das heißt nicht, dass ich das jetzt alles verharmlosen will. Für mich ist entscheidend, ich bin eher ein Verfechter des Individualansatzes, ich taufe es jetzt mal gerade so. Das bedeutet, ich habe gelernt in meiner Praxis, nicht ein Medium entscheidet, was für eine Wirkung das beim Individuum macht, sondern das liegt sozusagen, hängt ganz vielen Faktoren vom Individuum ab. Wie nutze ich das? Ja, welche Bedeutung gebe ich dem? Ich hatte mal einen Jugendlichen in der Ambulanz, der deswegen vorstellig werden musste, weil er im Grunde die Schule an einem Shooter-Spiel, da konnte er auch da Karten selbst programmieren und schreiben, hat er seine Schule nachgebaut, hat seine Mitschüler da reingesetzt, hat seine Lehrer reingesetzt und hat die nachmittags über den Haufen genietet. Ja? Hintergrund war, das war einer, der über Jahre dort ausgegrenzt wurde und da war klar, der hat dem Spiel eine andere Bedeutung gegeben. Und das war definitiv ein Risikokandidat, wenn da nicht interveniert worden wäre und wenn man nicht dort auch Maßnahmen gemacht hätte, den wieder in die Gemeinschaft auch reinzuholen, zu integrieren, wo ich mir hätte vorstellen können, der wäre auch nicht abgeneigt gewesen, irgendwie mal gegen Mitschüler vorzugehen. Aber da lag das nicht an dem Spiel. Also das ist für mich Banane, das so eine einfache Kausalität zu zimmern.
an der Stelle.
Jetzt habe ich doch was dazu gesagt. Na gut. Hier nochmal ein Screenshot zu dem viel genannten League of Legends. Sie merken auch, Grafik sieht nicht toll aus. Ich denke mal, wer es nicht kennt, sieht nur Farbkleckse, dass man da irgendwie Figürchen bewegen kann und sonst was. Ich will gar nicht groß drauf eingehen. Ist im Moment ein Spiel, mit dem ich einfach viel zu tun habe. Hier einfach nochmal den Aspekt Medienangst. Für Kinder und Jugendliche ist Theater gefährlich, da die Gefahr besteht, dass sie das Spiel mit der Wirklichkeit verwechseln. Platon mehr als 300 vor Christus. Ich könnte jetzt im Grunde Theater durchstreichen und Computerspiele hinschreiben und dann wäre es topmodern. Ist für mich nochmal ein deutliches Zeichen, dass wir hier mit Medienangst zu tun haben. Also die Sprachfähigkeiten degenerieren, es macht gewalttätig. Und zum gewissen Maß ist das natürlich auch die Suchtdebatte. Ist auch in zum gewissen Maß mit Medienangst aufgeladen. Ganz klar. Woran liegt's? Sie hatten den Herr Röll hier, glaube ich. Ich hatte es eben schon gehört, der redet, glaube ich, noch schneller als ich. Der hatte ein bisschen was, glaube ich, zum Herrn Jeckel und Herr Rosa gesagt. Deswegen will ich da gar nicht groß drauf eingehen. Ich will nur noch mal auf... Hat er nicht? Okay. Dann gehe ich doch kurz drauf ein, weil es für mich nochmal ein wichtiger Aspekt. Meines Erachtens hat Medienangst mit Beschleunigung zu tun. Ganz massiv mit Beschleunigung zu tun. Also ist klar, dass es hier ein bisschen runtergebrochen ist. Wir haben ja heute mit der Spätmoderne eine Zeit, wo sich im Grunde die Welt massiv verändert innerhalb relativ kurzer Zeitabstände. Ja? Also vor der Industrialisierung, da war es irgendwie klar, die Welt der Eltern war dieselbe Welt wie der Großeltern, wie die Welt der Kinder. Relativ gleich. Heute kann man sagen, innerhalb von 15 Jahren, also wenn Sie jetzt sich meinetwegen irgendwie in eine Stasis-Kapsel legen würden, für 15 Jahre einfrieren lassen würden und Sie würden sich dann wieder auftauen lassen, Sie würden sagen, was ist hier passiert? Ja, Sie kämen nicht mehr klar. Ja, und dann haben Sie noch das Phänomen, dass innerhalb einer Alterskohorte eine unheimliche Binnendifferenzierung stattfindet. Also die 15-jährige Laura versteht den 15-jährigen Lukas auch nicht unbedingt. Der zockt vielleicht irgendwie da LOL und sieben ist da irgendwo bei Facebook und sonst was unterwegs und die teilen auch nicht die Lebenswelt, obwohl sie im Netz sind. Also das Internet ist nicht ein Medium. Ja? Es ist unheimlich ausdifferenziert. Ja? Unheimliche Beschleunigung drin. Und was der Herr Röll hier immer zitiert aus einer Dissertation vor dem Herrn Rosa, der sagt, wenn es eine technische Beschleunigung gibt, dann haben wir automatisch auch eine soziale Beschleunigung. Wir haben eigentlich eine Beschleunigung in allen anderen gesellschaftlichen Subsystemen. Und das führt zu einer massiven Verunsicherung, weil wir im Grunde die Welt nicht mehr verstehen. Ich mache es mal an dem Beispiel deutlich. Was tippen Sie, wie lange hat es gedauert, bis der Buchdruck in der Mitte der Gesellschaft angekommen war? Was würden Sie tippen? 10 Jahre, 100 Jahre weiter.
Ja, so 100 Jahre.
Genau. 10 Jahre. Also es gibt so eine soziologische Kennzahl, sagen wir so 150 Jahre. Was tippen Sie? Wie lange hat es gedauert beim Fernsehen? 20? Habe ich gerade gehört? Ja, ungefähr 16 sagt man. Wie lange beim Internet? 4 nur noch. Und wenn Sie dann überlegen, dass das Internet damals, als es 92 in die privaten Haushalte kam, mit dem Internet heute überhaupt eigentlich so gut wie nichts mehr gemein hat. Ja, also wenn ich Schülern mal einen Screenshot sozusagen aus dem Internet 1.0 zeige, dann erkennen die das nicht mehr als Internet, weil es so anders aussieht. Und die Beschleunigung hört nicht auf. Also als das Smartphone kam, das Ganze hat noch ein Jahr gedauert, bis es in der Mitte der Gesellschaft angekommen war. Und das ist eine exponentielle Beschleunigung. Und das macht im Grunde diese Verunsicherung nochmal viel deutlicher, finde ich. Das heißt, wir haben die Abgehängten. Schöne Botschaft für Sie, Sie werden auch mal abgehängt sein. Ja, können Sie sich schon drauf freuen, ich übrigens auch. Ich merke es übrigens bei dem Thema schon. Ich war mit medienpräventiven Projekten, obwohl ich hier jetzt, ich sage mal, noch Anfang der 30er bin ich inzwischen nicht mehr unterwegs, weil ich abgehängt bin. Ich mache bestimmte Sachen nicht mehr, weil ich 2-3 Jahre nicht mehr geschafft habe, es zu aktualisieren. Ich bin raus. Ja? Wir haben dadurch, dass es das ein Riesenthema ist, eine Haltung und Bewertungsfrage, die vielmehr in den Vordergrund steht. Also wenn Sie Eltern mal sind, Sie werden automatisch Dinge, die Sie nicht kennen, eher negativ bewerten. Ja? Es ist so ein automatischer Effekt, weil Sie nämlich das Risiko überschätzen. Ja? Also Sie sehen dann vielleicht Dinge, die Sie nicht kennen, also was Ihnen fremd ist, was Jugendkultur ist, eher als risikobehaftet. Weil die Jugendlichen verwahrlosen eher. Es ist eher gefährlich, was die machen. Also ganz pauschal gesprochen. Ich kriege das immer so bei Elterngesprächen mit. Sie können es mal testen. Was ist das wertvollere Hobby? Die Mitgliedschaft im Fußballverein oder in der Online-Gilde? Oft ist es natürlich ein Fußballverein, da hat er Bewegung. Okay, wie wäre es mit dem Schachclub? Da hat er auch keine Bewegung. Das heißt, die Mitgliedschaft, meinetwegen in der Online-Community, wird eher negativ bewertet. Das sind die Scheren, die wir dann im Kopf haben. Das ist für die Beratung und auch vielleicht für die Arbeit mit Schülern, finde ich, wichtig. Also wenn Sie da mal Projekte mit Schülern machen, dass Sie sich deutlich machen, okay, mal auf diese Bewertungsunterschiede hinzuweisen und so ein Stück sich zu reflektieren an der Stelle, um nicht in die Falle zu tapfen, wie übrigens viele meiner Kollegen, die auch nicht damit groß geworden sind, die übrigens dann auch überschätzen, was Sucht angeht. Also ich habe durchaus von der Ambulanz manchmal Fälle übermittelt gekriegt, wo ein Kollege gesagt hat, hier, Herr Theis, mal wieder ein abhängiger Jugendlicher für Sie. Ich habe es mir Ganze nochmal angeguckt, habe gesagt, nein, Sie haben sich vertan, weil Sie auch so eine Bewertung da im Kopf hatten, ab wann ist denn das jetzt so, wie der das berichtet, das muss doch abhängig sein, ne? Obwohl das im Grunde erfahrene Diagnostiker sind. Ja, damit ist nicht genug. Wir haben sozusagen noch ein Problem, wenn wir das mal multiperspektivisch betrachten. Wir haben gleichzeitig hier, ich rede ja sehr viel von Jugendlichen, ich arbeite ja auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wir haben noch die Adoleszenzproblematik dabei. Ja? Das heißt, wir betrachten hier auch noch Schüler, Schülerinnen in einer Altersspanne, wo es normal ist, dass irgendetwas exzessiv gemacht wird. Vielleicht hatten Sie das so ein bisschen in Entwicklungspsychologie, aber ich denke mal, es ist auch, wenn Sie es nicht hatten, relativ gut nachvollziehbar, eine Zeit, in der Sie sich von zu Hause ablösen, Autonomie bestreben. Sie machen etwas, wo Ihren Eltern nicht folgen können. Also wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert oder Sie sich daran zurückerinnern, wie das war, wenn Ihre Eltern gewusst hätten, was Sie alles haarklein in Ihrer Jugend gemacht haben, die wären immer dabei gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Konflikte es dann mehr gegeben hätte. So, wenn Sie exzessiv zocken, ist es so, das kriegen Ihre Eltern mit. Ja, weil Sie machen es im Jugendzimmer. Sie wollen sich emotional ablösen. Deswegen auch die Bedeutung von vielleicht Online-Communities, Peers online. Das Gehirn macht keinen Unterschied, ob das Freunde sind, mit denen ich über Teamspeak quatsche oder die Face-to-Face sehe. Wenn ich die gut kenne, wenn ein intensiver Austausch ist, wenn Gefühle dabei sind, fühlt sich das als echte Freundschaften an. Vollkommen klar. Ja, Identitätsfindung. Wenn Sie ein Online-Spiel spielen und sich eine Figur machen, können Sie mit Identität spielen. Wenn Sie vielleicht noch ein bisschen sozial unsicher sind, dann können Sie im Grunde wunderbar mit anderen kommunizieren über Ihren Avatar, ohne in direkte Konfrontation zu treten. Sie schauen mich jetzt gerade alle an und Sie gucken gerade so, es könnte ja sein, dass Sie denken, der redet den ganzen, hier ist nur so ein Scheiß hier, Sie haben eben die Mundwinkel so ein bisschen so gehabt, ich könnte das doch so interpretieren, jetzt werde ich irgendwie vielleicht rot und unsicher und fange an zu schwitzen. Nächstes Mal gucken Sie hier nur einen Avatar an, den wir hier hinstellen, dann habe ich die Konfrontation nicht und ich bin ein bisschen entlastet, was den Stress angeht. Ne? Wenn ich sozial unsicher bin, dann neige ich ja eher zu solchen Interpretationen. Das heißt, ich kann gucken, welche Teile meiner Identität halte ich sozusagen hier zurück, sodass ich nicht belastet werde. Ja? Sie haben gleichzeitig noch eine neurologische bzw. eine Hirnreifungskrise, so nenne ich es mal. Ja? Wenn Sie sich an die Kindheit zurückerinnern, also wenn ich zurückerinnere, ich konnte als Kind wunderbar spielen. Ich mit einem Freund, Detektivbüro, und wir sind da irgendwie quer durchs Dorf gefetzt und haben irgendwie untersucht, wer die Müllsäcke ins Feld geschmissen hat. Auf einmal, wenn man in die Pubertät kommt, macht das Spielen, das kindliche Spielen keinen Spaß mehr. Wissen Sie warum? Umbau des Gehirns. Dopaminrezeptoren werden massiv abgebaut. Dopaminrezeptoren, ne, fürs Glücksempfinden ganz wichtig. Das heißt, auf einmal machen Dinge, die normalerweise Spaß gemacht haben, keinen Spaß, weil sie sozusagen nicht mehr genug Rezeptoren haben, wo die Glückshormone andocken können. Was müssen Sie machen? Sie müssen extremere Situationen suchen, um noch ein gleiches Spaßlevel zu erreichen. Das erklärt das Risikoverhalten von Jugendlichen. Ne, warum macht ein Jugendlicher U-Bahn-Surfen zum Beispiel? Das ist der Kick. Ja? Um im Grunde so ein Level zu erreichen. So wie U-Bahn-Surfen, vielleicht mal als extremes Beispiel, so können Sie das im Netz auch machen. Weil ein Spiel, gerade vielleicht ein Online-Spiel, ein Online-Rollenspiel, ist sozusagen auf Belohnung ausgelegt. Sie haben ständig Belohnung. Sie haben kontingente Belohnung, Sie haben intermittierende Belohnung. Kontingente Belohnung ist Klick, Erfolg, minimaler Erfolg natürlich, Rückmeldung. Zahlenwert ploppt auf, weil Sie mit dem Schwert eine Figur gehauen haben und da steht 1000 Schaden. Ist ein kleiner Erfolg. Intermittierender Erfolg ist, Sie haben 50 Mal einen Drachen in tagelanger Arbeit mit der Gruppe erledigt, der verliert einen Drachenschatz zu einer Prozentchance von 6,3% ist das Schwert Excalibur drin, was Ihr Krieger braucht. Ja? Nach dem 50. Mal den Drachen niederhauen, haben Sie endlich Ihr Excalibur. Selber Mechanismus wie beim Glücksspiel, am Glücksspielautomaten, die 3 Zitronen und ein Bimmels im Jackpot, passiert auch nicht beim jeden Mal, ne? Sonst wäre der Spielehersteller pleite. Hier ist es so, WoW wird nicht pleite gehen, wenn das so funktionieren würde, die anderen Spiele auch nicht, aber so fixt man die Leute an, weil intermittierende Verstärkung zieht. hat Herr Skinner herausgefunden mit seinen Tauben und den Pickfrequenzen. Ne? Zwei Tauben in der Kiste, die eine kriegt Belohnung, wenn sie einmal drauf drückt, die andere ab und zu unvorhersehbar. Welche pickt öfter? Natürlich die, wo es unvorhersehbar passiert. Ab und zu. Ganz klar hier mit eingebaut. So, das heißt Verlust der Dopaminrezeptoren. Ja? Man braucht das Extreme. Und gleichzeitig haben wir sozusagen noch eine Reifungskrise in der Hinsicht, dass es, das Hirn reift nicht symmetrisch, synchron. Ja? Das heißt, der präfrontale Kortex, das ist hier vorne, der zuständig ist für Handlungskontrolle, Verstandungsleistung, der hinkt so ein bisschen hinterher, während das Gefühlssystem und die Reward-Areale, die für Glück und Gefühle zuständig sind, ein bisschen schneller sind. Ja? Das heißt, ganz übersetzt, ich habe Jugendliche in dem Alter, die ziemlich genau wissen, das, was ich gerade mache, ist Mist, ich mache es aber trotzdem. Ja? Oder anders ausgedrückt, Stirnlappen außer Gefecht. Ja? Das regelt sich dann ein bisschen später wieder. Ja? Bei Jungs dauert es ein bisschen länger, vielleicht so bis 19. Mädchen sind ein bisschen flotter, was die Hirnreifung angeht. Ja? Deswegen übrigens mit auch ein Grund, warum hier viel mehr Jungs betroffen sind in dem Moment. Übrigens auch Jungs eher zu Suchtverhalten neigen. Ja? Kann man generell hier mit ein Stück sich erklären. Das ist einfach die Risikophase. So, wenn ich in der Risikophase jetzt ein exzessiver Zocker bin, dann noch besorgte Eltern habe, dann ist eigentlich schon ein Stück, ja, ich sag mal, vorgegeben, dass man vielleicht da mal in Konflikt miteinander gerät und eventuell das Ganze auch so eskaliert, dass man dann in der Beratungsstelle landet. Ja? Und dann ist es aber ein Stück einfach durch Jugendalter auch zu erklären. Das muss man aber differenzieren. Und das ist ja gar nicht so leicht. Ne? Also wenn Sie dann Jugendlichen sitzen haben, können Sie ja nicht sagen, Reifung, okay, das ist es gewesen, sondern man muss so ein bisschen, dann ein bisschen genauer schauen, wie sieht das Ganze denn aus. Ja, gucken wir gleich nochmal drauf. Das Ganze wird weiter aktuell bleiben und sogar noch aktueller werden, weil die Spieleentwicklung ist so, dass eigentlich das Spielen oder das, was ich eben so als Belohnungssystem auch beschrieben habe, sich durch alles durchzieht. Ich habe es ja eben schon gefragt, Sie hatten es mit Candy Crush mir, glaube ich, gesagt. Ne? Soziale Netzwerke bauen auch Spielinhalte rein. Schaffe ich mehr Spielerbindung? Oh, ich gucke nicht nur die Nachrichten nach, sondern ich mache schnell hier auch noch ein paar Klicks. Ne? Durchaus auch Schüler da, die dann meinetwegen sagen, ich muss leider die letzte Stunde schwänzen, weil ich in einem Free-Game, meinetwegen, was ich nur über den Browser spiele, noch Klick setzen muss. Ja, sonst ist meine tagelange Arbeit vielleicht hinüber. Bei O-Game ging auch durch die Presse, als dann irgendjemand mal so eine Flotte zerstört hat, weil der dummerweise sich nicht darum gekümmert hatte, rechtzeitig seine Klicks noch zu setzen. Ja? Also, es werden immer mehr Spiele werden, es wird immer mehr die Möglichkeit geben, online zu spielen, neue Zielgruppen werden angesprochen, Gaming und Gambling wird miteinander verknüpft. Ist Ihnen klar, was damit gemeint ist? Gaming und Gambling? So die neueste Entwicklung? Verknüpfung zwischen Spielwelten und Glücksspiel. Ja, also gerade zum Beispiel bei dem Spiel FIFA auf der Konsole haben wir diesen Effekt. Sie können inzwischen FIFA um Geld spielen. Ja, Sie können mit anderen gegen andere weltweit spielen und dann meinetwegen machen Sie ein Turnier, Pot, $35 reingezahlt, Alterssperre können Sie ganz leicht umgehen, Plattform Virgin Gaming, ja, können Sie einfach im Internet auch mal nachgucken. Ich habe etliche Jugendliche, die sich jetzt verschulden, weil im Grunde diese Sachen verknüpft werden, ist aus gutem Grund Glücksspiel in Deutschland, ne, für Jugendliche eigentlich nicht zugänglich ist. Das könnten wir jetzt bei Poker genauso diskutieren. Ne? Auf jeden Fall, aber bei So, ich würde vollkommen recht geben, wenn jetzt vielleicht zwei Freunde miteinander spielen, die im Grunde so ein bisschen das kennen. Ich spiele aber, wenn ich das will, weltweit gegen irgendwelche fremd mir zugeteilten Leute. Und dann wird es Glücksspiel. Ja? Weil ich, im Grunde, ich kann vielleicht ein Crack sein, aber vielleicht treffe ich auch auf einen anderen Crack, ja? Und ich kann das nicht vorhersehen, ja? Weil die Community ja relativ groß ist. Also sozusagen, was entscheidet, ob ich gewinne oder nicht, hängt dann ein Stück vom Zufall ab, ne? Gegen wen bin ich da angetreten. Und da liegt ja auch der Reiz drin. Ja, der Reiz liegt ja drin, ich bin gut, vielleicht treffe ich auf jemanden, ja, der auch gut ist, aber ich bin vielleicht doch der Bessere. Und das ist Glücksspiel. Das sind genau dieselben Mechanismen. Ja? Und das ist im Grunde, haben wir bei vielen Dingen mit drin. Also es geht um diese Mechanismen und sobald die Zufallskomponente reinkommt, am besten noch getarnt, als ob wäre das im Grunde nur von Können abhängig. Ne? Also ich will gar nicht abstreiten, dass es viel auch mit Können zu tun hat. Aber wir haben definitiv, so wie das aufgebaut ist, steht das Glücksspiel im Vordergrund. Ne? Also ich kann das natürlich auch nur mit Leuten machen, die ich vielleicht da auch kenne. Ne? Aber die Leute, die ich kennengelernt habe, spielen das dann, wenn ja gerade aus diesem Reiz im Grunde gegen den Unbekannten.
Ne?
Ja, es wird den Reiz ja so ein bisschen verlieren. Also ich meine, also wenn ich jetzt mit Ihnen FIFA spielen würde und angenommen, also ich bin ein ziemlich grottiger FIFA-Spieler. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Gut, aber angenommen, hier wäre jetzt mein, wären jetzt der Crack. Ja? Ich wäre doch nicht so blöd und würde gegen Sie antreten. Ja? Schon gar nicht um $35. Ja? Mache ich nicht. Ja? Also da brauche ich den Unbekannten. Ja, also das ist eine neue Entwicklung. Ja. Folgendes Problem, unser Jugendschutz ist national. Die sitzen irgendwo anders. Das Internet ist international. Das haben wir bei ganz vielen anderen Inhalten auch, genau das Problem. Das haben wir sogar, was sozusagen diese Altersfreigabe angeht, war vielleicht hier auch schon mal irgendwie Thema. USK, datenträgergebundene Spiele, zuständig für reine Online-Spiele nicht. Also im Grunde die Mechanismen, was für den Jugendschutz angeht, wir hinken da richtig hinterher. Ja. Ja? Kann ich ja, was das angeht, ja. Also ich kann im Grunde bei ganz vielen Sachen, also ich vergleiche das mal so ein bisschen wie mit Internetpornografie, 18, ja, nein, ja. Ne? Da brauche ich im Grunde dann vielleicht nur irgendwie auch ein paar Klicks setzen, ein paar Sachen einstellen, dann brauche ich vielleicht noch irgendwie mal die Kreditkarte, die ich gemobst habe, oder bei vielen Sachen ist es so, dass ich es über Paysafe-Karten machen kann, die ich an der Tankstelle kaufen kann. Also das spielt dann keine Rolle. Das kann auch im Grunde dann gar nicht überprüft werden. Ne? Ja, also ich bin jetzt nicht Jurist, ich kann es aber nur mal einfach aus der Praxis beantworten, wie es dann läuft. Also wenn ich jemanden habe, der auf dem deutschen Markt Anbieter ist, ja, dann habe ich Fälle erlebt, wo man sich auf den Taschengeldparagraf oder was sozusagen überhaupt auch die Mündigkeit, was die Geschäftsfähigkeit angeht, darauf berufen konnte, aber selbst das ist schwierig. Ich habe aber die meisten Fälle erlebt, wo dann gar nicht so klar zu sitzen war, wo ist denn der Firmensitz, ja? Wo dann im Grunde ein Geld ja, irgendwie in die USA oder sonst wohin geflossen ist und dann war es halt weg. Also in den meisten Fällen, die ich kennengelernt habe, das waren jetzt dann meistens auch so Beträge, vielleicht so meinetwegen um 1.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro, dann war es meistens weg. Und auch, ich habe auch fitte Eltern da gehabt, teilweise auch wirklich aus dem juristischen Bereich, die es probiert haben. Es war in seltenen Fällen, dass die irgendwas wieder gesehen haben. Ne? Plus, dass man ja auch immer noch beweisen musste, dass es der Jugendliche gemacht hat. Das war meistens weg. Also auf die Kreditkarte und es war weg. Die war dann belastet. Ja? Oder es gibt ja auch einige Sachen, da geht es über die Handyrechnung, Handyrechnung oder Telefon-Festnetzrechnung. Auf einmal tauchten da lauter Beträge um die paar 50 Euro auf der Telefonrechnung. Ja, bis man das gemerkt hat, ist es abgebucht. Ja? Also unheimlich viele verschiedene Bezahlsysteme. Nee, also da. Das wäre jetzt so eine Detailfrage. Habe ich auch bisher nicht erlebt. Ne? Habe ich auch an der Stelle, wenn ich das mitgekriegt habe, meistens abgegeben, weil ich nicht der Experte für die juristischen Fragen bin, sondern dann haben wir die Verbraucherschutzzentralen zum Beispiel hinzugezogen. Ne?
Ich hatte auch schon so einen Fall, da habe ich ein Kind betreut, das war irgendwie 4 Jahre oder so, hat ein iPad von den Eltern gespielt, die natürlich angemeldet waren und da hat er, glaube ich, auch 400 Euro für Spiele ausgegeben.
Ja.
Und
ja.
Ja,
also ich kenne auch Präzedenzfälle, ne, wo dann gesagt wird, das ist dann auch die Pflicht der Eltern. Ne? Und natürlich ist mir klar, dass es in der Praxis kaum zu kontrollieren ist. Also ich hatte nicht wenige Fälle in der Ambulanz, die sich gemeldet haben, wo das Ganze eskaliert ist, weil da so ein Schuldenbetrag aufgelaufen war. Das ist übrigens auch kein Kriterium dafür, dass jemand abhängig war. Das heißt nur, da hat jemand Blödsinn gemacht im weitesten Sinne. Ne? Gut, ich springe nochmal so ein bisschen zurück. Frage soweit beantwortet? Soweit ich sie jetzt halt beantworten konnte. Ich rede sehr viel von Spielwelten. Die PINTA-Studie, so eine Studie vom Bundesministerium für Gesundheit, inzwischen gab es da auch eine Nachstudie und so weiter, hat aber rausgekriegt, und das finde ich nochmal spannend, wie sieht es überhaupt aus? Also die haben wirklich mal so eine Studie gemacht, um mal im Grunde die Bevölkerung versucht zu screenen. Wie ist das verteilt? Und da kam raus, dass die Abhängigkeit ungefähr so eine Dreierregel gibt. Also ein Drittel Leute haben wirklich Probleme mit Spielen entwickelt, ein Drittel Probleme mit sozialen Netzwerken, wo teilweise Spiele auch drinstecken, und noch ein Drittel andere Internetaktivitäten, Informationssuche, Pornografie, Videos, sonst was. Ja? In der Praxis erlebe ich hauptsächlich die Gamer und teilweise noch Kollegen von mir, die auch im Erwachsenenbereich arbeiten, den Bereich mit Internetpornografie. Wobei, da bin ich auch wieder jemand, der eher kritisch ist. Ich klammer das hier auch ein Stückchen aus, weil bei dem Thema Online-Pornografie oder Dating oder sonst was stecken oft nochmal andere Problemkonstellationen hinter, Beziehungsstörungen, ähnliches. Wo ich vorsichtig mit dem Abhängigkeitsbegriff bin, muss man sich auch genau angucken. Aber das deutlich wird, gerade die Leute, die im Gaming-Bereich ein Problem haben, gerade Jungs, das sind eher, wo es dann vielleicht auch sehr heftig wird und auftaucht. Die Frauen, die eigentlich hier auch nach der Studie betroffen sein sollen, tauchen in der Praxis gar nicht so auf. Finde ich nochmal ganz spannend. Sind wir gerade ganz heiß am Diskutieren, woran das liegt. Also es gibt bundesweit so einen Fachverband, wo wir uns organisiert haben. Das sind so gerade die aktuellen Themenfelder, mit denen wir zu tun haben. Woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass die diagnostischen Instrumente, die bei dieser Studie angewendet wurden, generell noch überschätzen? Nicht ganz trennscharf sind, ja. Liegt es daran, dass sie im Hilfesystem nicht auftauchen, sind wir gerade am Schauen. Wollte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, ist ja relativ neu, gerade aus dem letzten Jahr erst veröffentlicht. Ja, was berichten die Leute, mit denen ich zu tun habe? Also das mit der Belohnung habe ich erklärt. Ein ganz anderer wichtiger Punkt, die Leute, mit denen ich zu tun habe, sagen letzten Endes, was sie dort machen. Und warum das dann so exzessiv wird, ist, weil es eigentlich eine hocheffektive Bewältigungsstrategie ist. Fachbegriff ist dieses Coping, vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das heißt, ich habe mit Jugendlichen zu tun und vorher auch in der Beratungsstelle mit Erwachsenen, die gesagt haben, letzten Endes ist es eine Bewältigungsstrategie. Also das heißt, wenn ich irgendwo Schwierigkeiten habe, ist es meine Strategie, wie ich reagiere und meinen Gefühlszustand reguliere. Sie kennen das vielleicht, irgendwie es gab einen super stressigen Tag und dann kommen Sie nach Hause und Sie machen vielleicht etwas, um sich zu entspannen. Das ist eine Bewältigungsstrategie. Ja? Und dann können Sie ganz grob unterscheiden, funktional oder eher dysfunktional. Funktional bedeutet, ne, es hilft bei der Stimmungsregulierung, aber nicht nur kurzfristig, ja, sonst könnten Sie auch sozusagen sich irgendwie, ne, meinetwegen, irgendein Betäubungsmittel reinziehen. Ja? Es hilft auch kurzfristig sehr gut. Nein, sondern auch langfristig. Ja? Es sorgt nicht dafür, dass andere Problemfelder entstehen. Und das ist gerade spannend, wenn Sie im Grunde Online-Aktivität als Bewältigungsstrategie, also das heißt als Ablenker, als Kompensator bei Langeweile, als Betäubungsmittel bei Stress, ja, wenn Sie das im Grunde einsetzen, ist es meistens auf lange Sicht dysfunktional, weil die Dinge, wo vielleicht der Stress entstanden ist, da lernen Sie nicht mit umzugehen, gegebenenfalls vergrößert sich das Ganze noch. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Jeder Student, dem ich das erzähle, kennt es. Sie haben sicherlich alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie höchst dysfunktional reagieren, wenn Sie zum Beispiel eine blöde Hausarbeit schreiben müssen. Ja? Kennen Sie das? Ne? Da müssen Sie sich dran setzen und Sie schieben es auf. So, wie schieben Sie es auf? Sie sitzen nicht da und starren nur an die Decke und denken ganz fürchterlich über diese blöde Hausarbeit nach. Nein, Sie lenken sich ab. Ja? So, wenn Sie jetzt zu den Gamern gehören, ich wette, als Gamer können Sie sich effektiv ablenken. Sie können sich aber auch mit Facebook toll ablenken. Also Sie können sich mit allem ablenken, wo Sie eintauchen können. Immersionserleben. Ja? Viele lenken sich auch mit Wohnungputzern ab. Funktioniert auch ganz gut, aber eintauchen in Spielwelten, probieren Sie es mal aus. Ja, werden Sie Kunden vielleicht von mir. Funktioniert wirklich effektiv. Ja? So, und das ist im Grunde das, was mir die Jugendlichen eigentlich berichten, wenn ich da mit denen ein Stück eingestiegen bin. Das heißt, in der Regel sind irgendwo Problemkonstellationen aufgetreten und sie haben das Ganze sozusagen als Bewältigungsstrategie entwickelt. Ja, mit vielen Jugendlichen spreche ich dann auch so drüber, dass wir eigentlich den Begriff der Selbstmedikation nehmen. Also ich habe mir wirklich selbst ein Medikament irgendwann verpasst. Und so wie mit dem Fallbeispiel der Depressive. Das Depressive konnte ich bei dem Jugendlichen oder kann der sich eigentlich familienbiografisch erklären. Da war ziemlich viel passiert, warum der eigentlich so eine depressive Struktur entwickelt hat. Da gab es einen Vater, der hat irgendwann gesagt, ich interessiere mich für euch Kinder nicht mehr. Nein, ich habe eine neue Familie. Auf Wiedersehen von mir hört er nie wieder irgendwas. Ja, da war eine Mutter, die hat sich massiv schuldig gefühlt, weil der Vater die Segel gestrichen hat und hat aus der Schuldigkeit heraus Folgendes gemacht. Sie hat nicht mehr ihre Mutterrolle behalten, sondern sie ist auf Augenhöhe gegangen, beziehungsweise hat sich manchmal so untergeordnet, weil sie unbewusst gedacht hat, ich muss das wieder gut machen. Das heißt, sie ist ganz weich geworden und konnte keinen Rahmen setzen. So, und da haben wir einen depressiven Jugendlichen, der dann gelernt hat, ich lenke mich ab, ich lenke mich ab, ich lenke mich ab. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Wir haben im Grunde Prozesse, die wunderbar funktionieren in den Spielwelten. Wir haben im Grunde ganz viele soziale Prozesse. Also ich glaube, fast keiner meiner Jugendlichen würde sich darin verlieren, wenn es nicht soziale Spiele wären. Also wenn ich nicht mit anderen gegen andere spielen würde. Wenn ich nicht Sozialität ganz geballt hätte. Intensive soziale Beziehungen. Wenn ich nicht vielleicht als 16-Jähriger auch dem 30-Jährigen in einem Spiel sagen kann, was er zu tun und zu lassen hat, ne, weil ich mir die Position in dem Spiel erarbeitet habe. Wenn sozusagen in diesem Spiel es nicht so wäre, dass eigentlich alle Begrenzungen der Realität nicht zählen, weil ich im Grunde hier gelten andere Gesetze, hier kann ich es mir erarbeiten, kontrolliert erarbeiten, weil Scheitern ist revidierbar. Also wenn der Drache uns aus den Latschen boxt, ja, dann machen wir meinetwegen abbrechen, neu laden oder wir machen noch einen Versuch. Wenn ich die 5 in Mathe schreibe, kann ich nicht abbrechen, neu laden. Also ich habe hier im Grunde eine Welt, die mir klar eine Richtung vorgibt, ganz klar eine Handlungsanleitung, wie du es zu machen hast. Und die Hauptregel ist, investiere Zeit. Ja? Klar, ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch können, ne? Aber ich kann bei ganz vielen Spielwetten einfach, wenn ich ein halbwegs fitter Mensch bin, und das ist ja das Spannende, die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, sind eigentlich fit, kognitiv eigentlich so ein bisschen über dem Durchschnitt. Die haben gelernt, über Zeitinvestition Erfolg. Und die Sicherheit bietet eine Realität nicht. Und wenn Sie jetzt nochmal die Verknüpfung ziehen zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, in einer beschleunigten Lebenswelt, in einer beschleunigten Gesellschaft. Beschleunigte Gesellschaft bedeutet ja eigentlich im Grunde eine Gesellschaft, wo ich ständig in einem Zustand der Verunsicherung bin, den übrigens ja auch die Eltern dann transportieren aus eigener Verunsicherung. Ja? Also in einer Welt, wo ich zwischen 10 Studiengängen entscheiden kann oder zwischen 200 oder 300 oder vielleicht auch 1000, ja, da bin ich bei der Welt mit 1000 eher verunsichert. Das Individuum ist viel mehr herausgefordert und ich habe im Grunde, das ist meine zentrale These hier, einen Haufen Jugendlichen, die eigentlich an bestimmten Stellen im Grunde aufgrund dieser Komplexität und dieser Beschleunigung überfordert sind und sich deswegen im Grunde digitale Welten raussuchen, wo sie Ordnung und Struktur finden und Beziehung finden, was sie eigentlich suchen. Und jetzt haben Sie vielleicht eine Idee, was eigentlich die therapeutischen Ansätze sind. Weil das sind Grundbedürfnisse, das sind psychologische Grundbedürfnisse, wo wir sagen, okay, da müssen wir Unterstützung leisten, dass das auch im Grunde wieder in realen Strukturen gefunden wird. Ja? Weil ich kann im Grunde ja das Bedürfnis nach Sozialität, also wenn ich jetzt sozial ängstlich geworden bin, weil ich überfordert geworden bin, wenn ich denke, sie finden mich scheiße, weil ich vielleicht irgendwie ich nicht irgendeiner Norm entspreche, nicht irgendeinem Ideal entspreche, ja? dann muss ich doch lernen, wie kann ich in der Realität wieder bestehen. Ja? Und das ist das, wo wir dann ansetzen zu unterstützen. Ich denke, ich überspringe jetzt hier mal so ein paar Punkte, dass es deutlich geworden ist. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von Jugendlichen, die vielleicht aus dem Risikoverhalten der Adoleszenz, aus einer Verunsicherung hin eine missbräuchliche Nutzung entwickeln und aus einer missbräuchlichen Nutzung kann im Grunde Abhängigkeit dann entstehen. Das ist nicht ein Prozess, also wenn ich mal 6 Wochen Sommerferien nehme, dann ist es nicht so 6 Wochen Sommerferien durchgezockt und zack, ist jemand abhängig, Blödsinn, ja? So schnell geht es nicht, sondern das muss über einen längeren Zeitraum gehen und wir haben inzwischen klare Kriterien. Für die Internet Gaming Disorder im DSM, das ist das amerikanische Diagnosesystem, im Deutschen wird es 2017, denke ich, kommen, von 12 Monaten Dauer müssen die Kriterien vorliegen. Ja? Das ist schon eine Zeit, bis wir sagen, das geht im Bereich Abhängigkeit dann erst rein. Ja? Wenn wir uns die Jugendlichen angucken, wo das der Fall ist, also die pathologische Nutzung, dann ist es ein Weg hin gewesen. Ich habe meistens mit Jugendlichen zu tun, wo es eher im missbräuchlichen Bereich sich bewegt, obwohl es ganz heftig aussieht. Das ist meine viel häufigere Diagnose. Also ich habe häufig Jugendliche, wo wirklich im Grunde eine andere Problematik dahinter steckt, sei es die Angsterkrankung, sei es eine depressive Erkrankung, sei es ein hyperkinetisches Syndrom, sei es sonst was. Dann war es das Selbstmedikament. Sie sind im Bereich des Missbrauches, so lerne ich sie kennen. Wenn wir sie nicht unterstützen würden an der Stelle, wäre ein hohes Risiko, dass es als junge Erwachsene im Bereich abhängig werden. Weil die habe ich dann in der Beratungsstelle damals kennengelernt. Spannende Untersuchung von den Mainzern, da ist so eine Forschungsgruppe, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die haben gerade im letzten Jahr herausgefunden, weil sie das mal im Längsschnitt untersucht haben, dass die im Jugendalter das missbräuchlich gemacht haben, oftmals die sind, die dann im jungen Erwachsenenalter als abhängig dort sitzen, übrigens ein Haufen Studenten. Ja? Wirklich viele Studenten. Einfach aus folgendem Grund. Schule, Elternhaus, gibt mir noch eine gewisse Struktur. Gehe ich ins eigene Studium, meine eigene Wohnung oder WG, ob sie heute Abend hier kommen, ja, oder nicht kommen, wer kontrolliert es denn bitte? Ja, und dann habe ich vielleicht nicht gelernt, mich selbst zu kontrollieren, mich selbst zu begrenzen, Frustration gut auszuhalten. Und dann haben wir eine ganz hohe Quote, ne, die psychosozialen Beratungsstellen des Studentenwerks in Kassel, mit denen hatte ich viel zu tun, haben das auch so bestätigt, dass wirklich viele dann im Grunde abrutschen und dann auch ein Vollbild eine Abhängigkeit entwickeln. Hm? Sie sitzen hier, deswegen sind Sie pauschal schon mal von mir freigesprochen. Ja? Sonst würden Sie hier nicht sitzen. Machen wir mal so. Ja? Es ist nicht die neue Volkskrankheit. Ja? Als ich vor ein paar Jahren hier angefangen habe, ich weiß, glaube ich, so im ersten Jahr habe ich noch eine Zahl von 4,5% mitgebracht, was diese Prävalenzuntersuchung angeht. 4,5% der Bevölkerung betroffen. Ne? Auch damals habe ich schon gesagt, ich glaube, vielleicht änderst du dich noch dran, ich halte es für überschätzt. Ja? Es ist auch definitiv so, wir bewegen uns jetzt in einer Ordnung von ungefähr 0,5 bis 1%. Ja? Also 0,5 bis 1% sind vielleicht davon betroffen, das ist wirklich nicht die neue Volkskrankheit, aber es sind doch einige. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, wir werden aber in Deutschland entsprechende Angebote dort brauchen. Wenn wir dann nochmal nach Südkorea oder Japan springen, da gibt es inzwischen sehr, sehr viele spezialisierte Fachkliniken. Sehr technikaffine Nationen sind uns ein paar Jahre voraus. Bei den Kriterien nochmal, vielleicht das nochmal wichtig, wenn Sie noch konzentrieren können. Ich schaue mal so auf die Uhr, dass wir sonst auch eine Diskussion demnächst mal starten nochmal. Also für mich in diesem ganzen Wust der Kriterien ist die Spielzeit ein sehr schlechter Indikator. Also angenommen, Sie sind gerade so im Luschi-Semester, ja, und Sie können meinetwegen pro Tag 8 Stunden da durchbrezeln, ja, ohne dass es Probleme gibt. Ja. Sie schaffen es aber noch, Ihre Freunde zu treffen, Sie machen noch vielleicht ein bisschen Sport oder irgendwas anderes, was Ihnen gut tut, dann mache ich mir keine Sorgen um Sie. Ja, weil Sie schaffen es grob, eine Balance zu halten. Da ist vielleicht irgendwas exzessiv. Ja. Ich würde ja auch nicht anfangen, jetzt mit allen, die vielleicht irgendwie viel arbeiten oder sonst was, gleich eine Arbeitssucht zu diagnostizieren. Nur weil ich etwas viel mache, heißt es noch nicht, dass ich in eine Schieflage angekommen bin. Viel entscheidender an der Stelle sind andere Kriterien. Zum Beispiel Verlust des Interesses. Macht eigentlich nichts anderes mir mehr Freude. Vorsicht, nochmal unterscheiden zwischen Risikoalter, Adoleszenz, Jugendalter, wo per se erstmal gerade nichts Spaß macht. Ja? Aber wenn ich dann mal genauer hinschaue, meinetwegen auch bei jungen Erwachsenen und sonst was, wenn auch generell irgendwie zum Beispiel das mit Freunden treffen auch keine Freude mehr macht. Wenn es da nichts gibt, dann ist es so ein Kriterium, dann hat sich vielleicht das dopaminerge System, ja, das Belohnungssystem des Gehirns, sehr daran gewöhnt, hier findet deine Freude statt. Das ist veränderbar wie alles andere auch. Ne? Also wenn Sie Taxifahrer vor ein paar Jahren vielleicht noch waren, bevor die Navis so aufgekommen sind, wäre vielleicht Ihr Bereich, der für räumliches Vorstellungsvermögen, Orientierung zuständig ist, ungefähr dreimal so groß wie das der Normbevölkerung. Neuroplastizität, unser Gehirn passt sich dem an, was wir tun. Unsere Reward-Areale passen sich auch den Belohnungsstrukturen an, wie wir uns belohnen. Wenn ich mich ausschließlich so belohne, findet eine Gewöhnung statt, anderes hat weniger Belohnungsreiz. Ja? Übrigens hängt das ganz eng mit Toleranzentwicklung zusammen. Ein Belohnungssystem gewöhnt sich, das heißt, ich brauche irgendwann auch immer mehr, um noch dasselbe Glücksniveau zu erreichen. Von Spielern berichtet ist das immer ganz spannend. Die sagen eigentlich, das Spiel kotzt mich an, es macht mir eigentlich keine Freude mehr. Das Drumherum, wenn ich es ausmache, kotzt mich aber noch viel mehr an. Ja? Das heißt, es hat nicht mehr den Belohnungsreiz. Ja, oft sind wir Leute genervt. Ja? Also es ist nicht so, dass sie da dran sitzen und ständig ne? Ganz im Gegenteil. Nur die Schere geht auseinander, das Drumherum ist irgendwann noch trister. Also ein junger Mann, den ich auch mal im Grunde nicht unterstützen konnte, weil er irgendwann sich dagegen entschieden hat und hat gesagt, ich bleibe in den digitalen Welten, da rechne ich mit, dass der irgendwann sich umbringen wird, weil durch diese Entwicklung ist klar, dass Depressivität und alles, was dahinter steckt, das wird immer schlimmer. Also der sitzt einem gegenüber und sagt, ich erwarte als Anfang 20-Jähriger nichts mehr vom Leben. Also nicht behandelte Suchterkrankung ist oftmals tödlich. Übrigens, das wissen wir aus der Erforschung von den Glücksspielabhängigen, relativ hohe Quote bei Nichtbehandlung, die sich irgendwann suizidieren. Ich würde das auf die Leute, wo es um Medienabhängigkeit geht, auch übertragen, weil letzten Endes, weil es dysfunktional dann wird, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann die Kurve kriege, immer geringer wird. Also stellen Sie sich mal vor, Sie machen das 10, 15 Jahre. Warten da irgendwo noch Freunde auf Sie da draußen? Existieren nicht mehr. Wartet ein toller Job auf Sie? Nein, Sie haben die Eintrittskarten versaut. Das heißt, Sie müssten an dem Punkt nach 10, 15 Jahren ganz hart arbeiten, um im Grunde sich das wieder alles aufzubauen. Aber Sie haben ja im Grunde gar nicht gelernt, die Frustration dann mehr auszuhalten oder haben das verlernt. Das ist oft wirklich eine Problematik, auch bei der Behandlung bei Medienabhängigkeit, dass im Grunde man die Leute nicht einfach mal in eine Klinik schicken kann, sondern die brauchen eigentlich im Anschluss unheimlich viel Unterstützung. Ja? Und da haben wir noch nicht so gute Strukturen in der Gesellschaft. Erfolglose Versuche, okay, Täuschen von Familienglieder, auch okay. Vielleicht der letzte Punkt hatte ich vorhin auch schon erklärt. Negative Emotionen regulieren. Also das ist so für mich die Hauptfunktion. Wenn da 5 oder mehr Kriterien erfüllt sind, erst dann würde ich von der Abhängigkeit sprechen. Und wenn man das sorgfältig macht, fallen viele Jugendliche raus. Es zählt nicht, was die Eltern berichten an der Stelle, sondern das muss schon man mit dem Jugendlichen erfragen. Also wenn Sie mal mit als Lehrer mit einem Jugendlichen zu tun haben und Sie haben nur die besorgten Eltern, auch vorsichtig, nicht so schnell auf den Zug aufspringen, dass der irgendwie abhängig ist, sondern anerkennen, Problem, okay, wo kann ich vielleicht jemanden hinvermitteln, vielleicht Schulsozialarbeit noch mit einbeziehen, um zu gucken, wer schaut sich das Ganze denn mal genauer an. Auch nicht im Grunde den Anspruch haben, dass Sie das jetzt alles rauskriegen müssen. Damit werden Sie überfordert sein. Das braucht Zeit, das braucht Beziehungsaufbau. Ich mache am Anfang, wenn ein Jugendlicher zu mir kommt, nicht in der ersten Stunde, nicht in der zweiten Stunde und oft auch noch nicht in der dritten Stunde überhaupt Diagnostik zu dem Thema, sondern ich will den einfach erstmal kennenlernen, weil wenn der nicht im Stück gesagt hat, okay, mit dem Typen unterhalte ich mich auch, wird der mir so sozial erwünscht antworten können, dass immer rauskommt, dass er kein Problem hat. Ne? Weil er nämlich mir gegenüber sitzen wird und sagen wird, wenn der jetzt irgendwie rauskriegt, wo ich vielleicht wirklich stehe, dann wird er als verlängerter Arm meiner Eltern reagieren und dann wird mir was weggenommen, ja? Mir wird was entzogen und ich habe ja noch überhaupt keine Idee, was ich dann stattdessen machen soll. Meine Probleme sind auch nicht gelöst, also so funktioniert es dann nicht an der Stelle. Das ist für Eltern manchmal sehr hart auszuhalten, wenn Leute zu mir kommen, dass ich sage, sie müssen das jetzt vielleicht auch mal ein Stück noch aushalten. Weil wenn jemand eine ernsthafte Problematik hat, auch das nochmal als Lehrer vielleicht ein wichtiger Punkt, raten Sie, wenn es ernsthaft klingt, niemals Eltern dazu, nehmen Sie den PC weg. Haben Sie eine Idee, warum das ein tödlicher Rat sein kann?
Hm? Wenn das rausfängt, ist halt das Vertrauen weg. Ne? Ich mal nie wieder was zu hören von dem.
Ja, das wäre noch die harmlose Variante, das Vertrauen nur weg ist. Ja, das wäre auch noch eine harmlose Variante, ja. Das bringt die noch weiter auseinander. Ja?
Ja, ich denke, dass es so ist, wie,
ja, sie gehen genau in die richtige Richtung. Ich habe Fälle erlebt in meiner Praxis, wo im Grunde Eltern dann gehandelt haben, aus gut nachvollziehbaren Gründen. Aber es war eine ernsthafte Problematik geworden. Für denjenigen, der betroffen ist, war das ein Gefühl der existenziellen Bedrohung. Mir wird das genommen. Das Einzige, was mir in meinem Leben noch wichtig ist, A, aggressiver Durchbruch, vielleicht massiv. Ein Jugendlicher, der ist mit dem Messer auf die Mutter los. B, depressive Reaktion, depressiver Zusammenbruch, habe ich auch erlebt, obwohl ich mit einer Frau vom Jugendamt sogar in der Familie war. Der rannte auf einmal an uns vorbei, als es eng wurde, und sauste auf die Straße. Die wohnten neben der Autobahn und das ist noch gut ausgegangen. Aber wo man gemerkt hat, so ne, in dem Moment zack, so in Not gekommen. Also das heißt, wenn irgendwo was ernsthaft klingt, mein Rat auch an Sie, immer nochmal ein Stück Unterstützung zuziehen, um sich das genauer anzugucken, weil solche Maßnahmen, um was zu unterbrechen, müssen dann professionell eingeleitet werden. So wie bei dem Fallbeispiel, was ich auch mitgebracht habe, wo dann klar war, okay, der geht erstmal auch in eine Klinik und jetzt wird Ihnen auch vielleicht deutlich, warum ich eine bestimmte Quote habe, wo am Anfang die Türen auch zu sind. Weil dieser Zustand der existenziellen Bedrohung, wo auch wirklich sozusagen bestimmte vielleicht, ich sag mal, kognitive Strukturen erstmal nicht funktionieren, das muss erstmal ausgehalten werden. Und erst dann kann ich im Grunde nach so einer Entgiftung, nenne ich es mal ein bisschen flapsig, hier auch überhaupt mit einer Behandlung erst anfangen. Ja? Und das finde ich nur mal wichtig zu wissen an der Stelle, das ist nämlich nicht, wenn es um Medienabhängigkeit geht, naja, mal so nur übertriebene Elternsorge oder nur Medienangst ist, sondern wir haben einige Fälle, wo es dann wirklich um ernsthafte Beeinträchtigungen geht, um große Not, um viel Leid, wo man dann, ja, ich sag mal, gut überlegen muss, wie man dann interveniert. Ja, ich mache es jetzt vielleicht gar nicht mehr so intensiv mit den Belohnungsmechanismen und Hirnstrukturen. Ich hätte hier noch ein tolles Experiment. Ich erwähne es mal ganz kurz, warum das im Grunde Richtung Abhängigkeit, wie Sie es eben gesagt haben, vielleicht auch mit Drogen zu tun hat. Gab auch von den Mainzern da ein spannendes Experiment. Man hat Folgendes gemacht. Ah, das habe ich zu weit gemacht. Man hat im Grunde mal mit einer Probandenstudie, also relativ viele Leute, eine evozierte EEG-Studie gemacht. Das heißt nichts anderes, man hat ein EEG abgeleitet bei allen, wenn man denen bestimmte Reize dargeboten hat. Einen negativen Reiz, einen neutralen Reiz, einen positiven Reiz, ein Computerspiel und Alkohol. Also negativer Reiz, Zahnarzt, stellen Sie sich vor, der Bohrer, der so richtig schön auf dem Backenzahn kratzt, dieses schöne Geräusch. Der eine oder andere, der es vielleicht auch nicht in positiver Erinnerung hat, hat jetzt einen kleinen Schauer so gespürt, wenn er sich es gut vorgestellt hat, funktioniert also. Neutraler Reiz, eine Kiste. Ja, also wenn Sie jetzt nicht gerade irgendwie emotional sehr viel mit einer Kiste verbinden, ist jetzt nicht unbedingt viel passiert. Positiver Reiz, ein paar Bilder irgendwie zum Thema Sexualität, sind eigentlich in der Regel für die meisten Menschen positiv besetzt. Man hat auch nur Probanden genommen, wo die jetzt da im Grunde auch so vielleicht nicht da irgendwie traumatische Erfahrungen oder irgendwas haben, dann würden die auch anders reagieren. Computerspielreiz würden im Grunde Computerspieler, die Gelegenheitsspieler sind, nicht besonders darauf reagieren, so die Hypothese. Exzessive oder abhängige Spieler erwartet man eine andere Reaktion. Alkoholreiz in der Vergleichsgruppe sollte auch keine besondere Reaktion hervorrufen. Und genau das ist auch bei rausgekommen. Also Sie sehen jetzt hier, dadurch, dass es rot ist, leider die Farben nicht so schön. Aber vielleicht fällt Ihnen auf, im Grunde hier bei den sozusagen Gelegenheitsspielern, den Casual Gamern, dass sozusagen der Schmerzreiz und der Reiz für Sexualität, hier ist ein heftiger Ausschlag über alle Probanden hinweg, gemittelt. Ne? Ist nicht bei einem Probanden, sondern über relativ viel. Also die zwei, ne? Das ist sozusagen die neuronale Reaktion, hier heftiger. Und bei den exzessiven Computerspielern bewegt sich der Computerspielreiz genauso wie der Schmerzreiz und der positive Reiz auf dem Niveau. Ne? Und das zeigt, ne? Das heißt jetzt nicht, dass die süchtig sind, aber es heißt, ne? Dass im Grunde dann, wenn das Belohnungssystem und so weiter sich verändert, ich das auch im Grunde messen kann, ich kann das ableiten. Und deswegen auch mein Plädoyer, wenn das passiert, ja, wir sollten das schon als Suchterkrankung einsortieren und nicht als nur Symptom von irgendwas anderes. Weil das ist so die häufigste These, mit der ich immer zu kämpfen habe, dass dann von anderen Leuten oder von Pädagogen oder von welcher Richtung auch immer gesagt wird, das ist Symptom von was anderes. Blödsinn, hör doch mal mit der Computersucht auf. Sucht ist immer Symptom von was anderes. Also ich habe noch keinen Alkoholiker kennengelernt, der sagt, ach, jetzt werde ich mal Alkoholiker und trinke so viel. Sondern nein, das entwickelt sich, weil es als sozusagen Bewältigungsstrategie eingesetzt wird. Ja, weil es eine Funktion bekommt. Ja, und irgendwann entkoppelt es sich, genauso wie bei dem Thema, und es wird ein eigenes Problem, weil ich es dann nämlich irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Das war übrigens bei den Kriterien, das ist auch ein wichtiges Kriterium, habe ich dummerweise gerade vergessen, ist zu sagen, der Kontrollverlust. Könnte ich Ihnen auch neurobiologisch erklären, nämlich irgendwann sozusagen auch dort der Hirnbereich, der für Handlungskontrolle zuständig ist, bei Sucht ausgeschaltet ist. Der ist nicht mehr verknüpft. Also die positive Erinnerung, ja, plus der Reiz, ja, sorgen dann automatisch dafür, dass sie so handeln. Das ist das, was bei Sucht passiert. Sie haben kaum noch Handlungskontrolle. Deswegen ist es auch immer so müßig, zu einem ernsthaft Süchtigen zu sagen, jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen. Ja, es funktioniert nicht. Das muss Schritt für Schritt wieder gelernt werden. Ja, kann man wieder lernen. Ja, vielleicht letzter Punkt, was mir noch wichtig ist an der Stelle. Ich habe es vorhin, als die Technik noch nicht funktionierte, ja schon mal angedeutet. Für die Problematik, und da werden Sie als Lehrer auch mit zu tun haben, spielt das System, das Familiäre, eine immense Rolle. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ungefähr 80% Familie mit Trennungshintergrund. Ich hatte ja eben von der Mutter berichtet, was da so passiert ist, in welche Rolle sie gekommen ist. Ist übrigens bei alleinerziehenden Vätern 1:1 dasselbe. Also zur Entlastung aller Frauen, die denken, das hätte irgendwas mit der Mütterrolle zu tun. Blödsinn, das hat damit zu tun, was mit einem alleinerziehenden Elternteil passieren kann. Ja, also ganz häufig diese Broken-Home-Situation. Wir haben dann nämlich im Grunde oft diese Rollenkonfusion. Ne? Jugendlicher und Elternteil auf Augenhöhe. Oder dass der Jugendliche teilweise, was sozusagen so eine Machtumkehr angeht, eigentlich über den Elternteil steht. Ich mache mal deutlich, wie das gelernt wird. Ja? Also angenommen, ich habe da vielleicht den Jugendlichen, ich wäre jetzt der Vater, ja? Und der Jugendliche, der kriegt irgendwie raus, wenn er mich 10-mal gefragt hat, irgendwann gebe ich genervt auf. Ja, und lasse, okay, dann hast du doch dein Internet. Das heißt, er lernt, er muss mich ungefähr 10-mal nerven, irgendwann wird das von mir dann bekommen. So fängt es meistens an. Oder ich interessiere mich gar nicht dafür. Oder er lernt vielleicht, dass wenn er irgendwie total sich da aufbaut, dass ich sage, okay, dann gebe ich vielleicht auf und kämpfe den Machtkampf auch nicht durch. Ja, und so habe ich Fälle kennengelernt, wo ein Jugendlicher gelernt hat, durch so auftreten, durch vielleicht auch aggressiv werden, kriege ich das Ganze, ich muss mich eigentlich über meine Eltern stellen und die werden dann hilflos und können mir auch nichts entgegenhalten. Das heißt, in der Elternarbeit trainieren wir mit Eltern, nicht ausrasten, nicht die Kinder verhauen, aber einen Rahmen setzen, wo deutlich wird, Ihr Sohn kommt an Ihnen nicht vorbei. Sie bleiben da präsent. Also ich habe gerade einen Vater, wo es darum geht, der sagt, ich bleibe hier so lange in deiner Tür stehen, bis du dich an unsere Absprache hältst. Und das kann man auch ganz unaufgeregt machen. Aber elterliche Präsenz, dass der zeigt, okay, hier an mir kommst du nicht vorbei. Ich wiederum beobachte ganz häufig so Interaktions- und Kommunikationsabläufe, die sich immer wiederholen. Also der Klassiker ist eigentlich die Eltern, die auf der Handlungsebene nicht viel machen, aber im Grunde in der Interaktion stehen, jammern, jammern, nörgeln, 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 jammern. Ja, also die ganze Familieninteraktion ist dominiert eigentlich von diesem Thema und es findet nichts anderes mehr statt. Positives Miteinander in Kontakt geben findet auch nicht mehr statt. Und das ist so ein Kreislauf, den man dann durchbrechen muss. Gerade auch ein Fall, wo wir das machen. Wir haben eine Woche bis zum nächsten Termin Waffenstillstand vereinbart. Waffenstillstand heißt, Sie reden nur miteinander, wenn Sie sich was Positives zu sagen haben. Worst Case ist, Sie haben sich nichts zu sagen. Ja? Eltern kriegt man ins Boot, wenn man ihnen mal deutlich macht, was hat denn Ihr Nörgeln und Jammern geholfen? Hat sich dadurch was verbessert? Und dann wird meistens deutlich, nein, überhaupt nichts. Ja? Trotzdem für Eltern sehr schwer, damit aufzuhören, weil wir müssen doch irgendwas machen. Ja? Dann nörgeln wir lieber noch ein bisschen weiter. Aber sowas kann man dann halt rausarbeiten und da muss man ansetzen, weil so ein Konflikt, der da drüber liegt, der oft in diesen Strukturen entsteht, der deckt alles andere eigentlich zu. Also ich kann zum Beispiel nicht rauskriegen, hat der Jugendliche eine ernsthafte Problematik, wenn der Konflikt heiß ist, ja? Weil dann alles quer läuft. Das heißt, ein Konflikt, und wenn Sie als Lehrer mal mit so hochbelasteten Familien zu tun haben, deswegen ist es wichtig, schicken Sie die vielleicht in die Familienberatung. Schicken Sie die irgendwo hin, wo ein Konflikt sich mal genauer angeguckt werden kann, damit im Grunde dann auch ein Stück geklärt werden kann, was ist eigentlich dahinter, ja, dass man da ein bisschen was einbezieht, sonst vertut man sich ganz leicht. Ja, wir haben auf Elternseite eine Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit, also eigentlich kompetente Eltern reagieren, Medienangst, bei dem Thema auf einmal relativ inkompetent. Ja? Und überschätzen irgendwas und vertun sich dort. Einfaches Rezept, Eltern animieren, was Medienbegleitung angeht, was im Kindesalter ja anfangen sollte, interessieren Sie sich dafür, lassen Sie sich Dinge zeigen. Ja? Also wenn ich beim 16-Jährigen erst anfangen will, was spielst du denn da natürlich, dann bin ich ein bisschen raus. Aber wenn man das von Anfang an so ein Stück mitmacht, hat man eigentlich einen Fuß in der Tür. Bleiben Sie miteinander in Beziehung. Beziehung trägt. Also wenn das gut funktioniert, ist das so der Faktor, ich sag mal so der beste schützende Faktor, den man überhaupt nennen kann. Die Tendenz, die Verantwortung zu delegieren und das Computerspiel als Ursache zu erklären oder da hier zu externalisieren, habe ich vorhin schon erklärt. Das ist sogar häufig, dass ich sage, also lassen Sie mal den Computer außen vor. Bilden Sie sich nicht ein, wenn es den nicht gäbe, dass dann alles super wäre. Sie hätten alle wahrscheinlich keiner trotzdem hier heftig zu kämpfen. Wir haben ganz oft ambivalentes Elternverhalten, also einerseits dieses Nörgeln oder die Sorge, aber gleichzeitig Bereitstellen der Versorgung. Das Internet wird bereitgestellt, Nahrung wird bereitgestellt, Bett wird bereitgestellt. Für einen missbräuchlich bis abhängigen Jugendlichen gibt es dann keinen Grund, sein Verhalten kurzfristig gesehen zu verändern. Ja, morgen, da mache ich es anders, so erkläre ich mir das selber, damit ich nicht mit mir selbst in Stress gerate. Aber heute ist noch okay. Da wären wir wieder bei dem Hausarbeitsbeispiel, ja, morgen fangen Sie sicherlich an. Ja, aber heute ist noch okay, wenn Sie nochmal einen Serientag dahin legen. Ja? Das ist das Muster, so funktioniert es. Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende, vielleicht sage ich noch kurz was zur Behandlung. Behandlung, gerade bei Jugendlichen an der Stelle oder deswegen auch so wichtig, da mal genauer hinzuschauen, wenn da eine Problematik entsteht. Natürlich, Konflikt hat Priorität, natürlich muss gelernt werden, wieder reguliert mit den Medien umzugehen. Da haben wir auch dezidierte Bausteine. Aber ganz wichtig, ich muss eigentlich die Störungen, die dahinter stecken und die vielleicht sozusagen dazu geführt haben, dass jemand das als Lösungsversuch, als Selbstmedikation entwickelt hat, muss ich behandeln. Ja? Also ich muss vielleicht die Angststörung, ich muss vielleicht die Depression oder vielleicht auch das ADHS dahinter, ne, da muss ich auch mit ansetzen. Kleiner Exkurs, ADHS und Medienabhängigkeit, hoher Zusammenhang. Jemand, der, man kann über die Diagnose ADHS gerne hier auch nochmal streiten, vielleicht nicht hier oder generell, aber finde ich in manchen Bereichen berechtigt, hat ja nachgewiesen eine Konzentrationsproblematik, Aufmerksamkeitsproblematik. Wenn jemand das hat, hierbei kann ich mir super den Fokus halten. Aufgrund der Reizkonfiguration funktioniert das mal in dem Bereich richtig gut. Das heißt, in anderen Bereichen, wo ich ständig Frustration erlebe, ist ein höheres Risiko, dass ich sage, dann gehe ich vielleicht gerade in solche Bereiche rein, wo ich diese Frustration nicht erlebe. Das ist der Zusammenhang. Ja? So, das heißt, da muss ich mit ansetzen und ich muss immer so ein bisschen schauen, was war zuerst, Huhn oder Ei? Das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Also hat vielleicht ein Medienmissbrauch diese anderen Probleme im Grunde erst so richtig verschärft oder entstehen lassen? Ich erlebe es häufiger, dass es eigentlich vorher, auch vielleicht noch nicht diagnostisch gesehen als Störung, aber als Tendenz vorhanden war und dann durch im Grunde vielleicht diesen Versuch oder Lösungsversuch Mediennutzung im Grunde erst so ganze, ich sag mal so ein Vollbild entstanden ist. Also vorher war ich vielleicht unsicher, dann habe ich die soziale Angst entwickelt, weil ich nämlich im Grunde über das hier, dass ich es hier kompensiert habe, natürlich keine direkte soziale Konfrontation mehr hatte. Gut, also da müssen wir auch ansetzen. Und das ist so das, was wir im Grunde in der Arbeit machen. Vielleicht als Letztes, um dann wirklich ins Diskutieren nochmal zu kommen, wie so ein Therapieplan dann aussehen kann. Also es hat mit Diagnostik zu tun, es hat mit Konfliktreduktion zu tun, es hat ganz viel zu tun zu entwickeln, was ist eigentlich da bei mir entstanden. Es hat ganz viel mit Motivation zu tun. Und das ist mir nochmal der wichtige Punkt, warum man da auch nicht in der Regel, wenn es problematisch geworden ist, mal irgendwie schnelle Erfolge hat. Ja? Also ich erlebe es immer wieder, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist, einen Jugendlichen zu motivieren, zu sagen, ja, ich stelle mich da der Realität. Also ich vergleiche mal so ein bisschen mit Matrix. Ja? Blaue oder rote Pille, warum sollten Sie sich für eine Realität entscheiden, die düster ist, wenn Sie sich nicht eine Welt nehmen könnten, die zwar vorgegaukelt ist, ja? aber die alles bietet, wo Sie zufrieden sein können. Ja, so fühlt es sich für viele an. Und nach einer längeren Reflexion entscheiden sich meistens Jugendliche für die düstere Realität, weil da das Bedürfnis nach Echtheit befriedigt wird. Ja, also wir haben auch in uns Menschen so eine Seite, also wenn sie wissen, dass sie veräppelt werden, das mögen sie eigentlich nicht gerne. Also wir wollen eigentlich das Echte. Aber das so rauszukitzeln, das ist so ein Teil der Arbeit. Ja, mit sehr, sehr viel Angehörigenarbeit. Ich würde mal behaupten, also wenn sich im Jugendalter so eine Problematik entwickelt, 50-50. Also mindestens 50% meiner Arbeit ist Arbeit mit Angehörigen, weil die richtig viel verändern müssen. Und das ist meistens sogar was, was so ein bisschen hartnäckiger ist. Also zum Beispiel das Elternteil zu überzeugen, dass das in Beziehung gehen, dass im Grunde ihr Anteil an Konflikten genauso wichtig ist, damit sich was verändert, das ist immer erstmal harte Überzeugungsarbeit auch. Weil der Computer ist ja die Ursache. Gemixt. Also am Anfang, wenn ein Konflikt heiß ist, macht man Splitting, weil sonst fliegt mir das nur um die Ohren, da komme ich auch eine Rollenkonfusion. Ja? Da habe ich eine Kollegin, die dann mit den Eltern weitermacht. Am bestimmten Punkt führt man das zusammen. Ja? Und dann müssen im Grunde da auch irgendwie Absprachen getroffen werden, erarbeitet werden. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Kleines Beispiel, warum das so gut funktioniert. Wenn Sie einem Jugendlichen sagen, also machen wir es mal so, eine Familie, meinetwegen eine Mutter oder ein Papa schlägt vor, du darfst jetzt, weil wir stark werden, nur noch 5 Stunden am PC täglich. Sagt der Jugendliche, nein, viel zu wenig, ich brauche 7. Ja? Fragen Sie den Jugendlichen, überleg dir mal eine Zeit, sagt er vielleicht, mir reichen auch 4. Aber er hat autonom von sich heraus gesagt, mir reichen 4. Und sowas muss man dann halt erarbeiten. Finde ich immer ganz spannend, wenn man sich das mal anguckt. Und dafür gehört das dann getrennt. Ja, und dann sitzen die Eltern da und sagen, okay, ja, okay, probier mal aus. Ja, wir trauen es dir zu. Und dann gucke ich mit dem Jugendlichen, na, hat es denn funktioniert? Also das ist zum Beispiel was für so ein Medienplan ist. Oder Experiment, medienfreier Tag, der darauf steht. Was passiert, wenn du dir das Ganze mal entziehst? Meisten Jugendlichen wollen rauskriegen, wo stehe ich da eigentlich? Ich habe gerade einen in der Tagesklinik, der macht das jetzt, hat gesagt, ich hatte vorgeschlagen, willst du mal so einen Tag machen? Nein, Herr Theis, ich will das 3 Wochen ausprobieren. Ja? Der probiert das gerade wirklich 3 Wochen aus, was passiert, und er berichtet jetzt, 1,5 Wochen sind rum, also er geht im Grunde nach der Tagesklinik 1,5 Stunden später schlafen. Der schläft um 18 Uhr inzwischen. Weil er sagt, ich weiß nichts, was ich mit mir anfangen soll. Und das ist gerade total spannend für die Behandlung, weil sie sagen, das ist ja echt heftig, ne? Du sitzt da und du hast keine Idee. Und er denkt, ja, eigentlich ist es scheiße, ich will gerade wieder Ideen haben. Und fängt jetzt an, so ein bisschen zu überlegen, was er machen könnte. Ja? Aber der hat entschieden, dass er das Experiment macht. Nicht ich habe gesagt, du machst jetzt ein Experiment für 3 Wochen. Ja? Okay, wenn jemand aussteigt, ich habe hier so einen Punkt 7, Trauerarbeit. Ja? Also jemand, der wirklich da hardcore unterwegs war und sich verabschiedet, das ist so, als würde man einen Teil von sich selber umbringen. Und wir haben hier teilweise Elemente angewendet, die wirklich aus der Trauerarbeit stammen. Also mit sich verabschieden, also einer hat mal ein Kästchen was weggeschlossen und ähnliches, weil im Grunde ja ein Tor zu einer heilen Welt abgeschnitten wurde. Also ein Teil von sich selber umgebracht wurde, so hat es jemand mal ausgedrückt. Also, ganz wichtige Frage. Kann ich nicht pauschal beantworten, weil es ist ja was Individuelles, was erarbeitet wird. Also grundsätzlich, wie bei anderen Suchterkrankungen, wo es oft um Abstinenz geht, ist schon mal Blödsinn. Medienabstinenz ist gleich nicht mehr Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen haben können. vollkommen Schwachsinn. Rauskriegen, mit welchen Bereichen, deswegen habe ich einfach mal schnell das Ampelmodell hier aufgemacht, ja, zu gucken, also was kann ich nutzen, so dass ich irgendwie auch eine Balance halten kann und was nicht. Also ich sage mal, der Hardcore League of Legends Spieler kommt aller Regel nach in so einem Verlauf zu dem Punkt, wo er sagt, ich muss mich aus dem Spiel verabschieden. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich bin Perfektionist, ja? Ich bin jemand, der will es, wenn, so ganz oder gar nicht Typ. Ich will dann da meinetwegen hier auch den Bereich erreichen, dann packe ich es nicht. Und dann kommt er vielleicht zu dem Punkt und sagt, ich muss mich verabschieden. Nicht ich sage am Anfang, ach, du League of Legends Spieler, aha, so lange gespielt, aha, die Kriterien erfüllt, du wirst aufhören müssen, dann geht er mir natürlich dagegen, sondern der probiert das aus. Im Rahmen so eines Medienplans. Also auch der junge Mann, von dem ich berichtet habe, auch der wird nach seinen 3 Wochen, die er sich verpasst hat, das Ganze ja auch wieder ausprobieren wollen. Und der wird ausprobieren müssen, ist übrigens auch ein League of Legends Spieler. Und ich bin überzeugt, dass dem das nicht gelingen wird. Aber die Erfahrung muss er machen, nicht ich. Und das heißt, dann kommt man zu dem Punkt, das, was so erarbeitet wird, und dann verabschiedet man sich vielleicht. Und andere Spiele, meinetwegen das Konsolenspiel mit dem Schulfreund, der mich besucht, das ist dann noch vollkommen in Ordnung. So wird es dann ausprobiert. Spannend. Also bestimmten Punkten ja. Also Trigger funktionieren genauso wie beim Alkoholiker. Aber das ist zum Beispiel was wir in der Behandlung dann noch ausprobieren. Also ich habe einen Medienraum in der Klinik, wo wirklich Rechner stehen, auf denen alles installiert werden kann. Habe ich lang für gekämpft, mit freier Internetverbindung. Also wer so ein bisschen so bürokratische sonst was Organisationen kennt, weiß, wie schwierig das ist. Und dort kann dann jemand alles mal draufhauen und dann gehen wir auch mal, das nennt sich eine Exposition, dann da rein und jemand probiert das aus und guckt mal, was mit ihm passiert. Und also ich finde es immer spannend, wenn man zum Beispiel so ein Spiele-Icon dann alleine auf dem Desktop hat. Ja, also da ist dieses Icon. Und da will man dann gerne hin. Ja, also was das mit jemandem dann schon macht. Also sowas rauszukriegen. Das Gute ist bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen in dem Bereich. Ich habe ja eingangs gesagt, ich erlebe die meisten eigentlich eher noch im Bereich Missbrauch. Die kriegen erstaunlich oft viele Sachen noch gut reguliert. Also das Ziel, vielleicht mal pauschal gesagt, ist ja ein selbstkontrollierter Umgang, ein selbstbestimmter Umgang. Nicht, das, ne, ich nehme mir meine vor, ich fahre meinetwegen heute nach Hause und angenommen, ich bin heute um 11 in Kassel zu Hause und ich hätte mir vorgenommen, ich will noch eine Stunde irgendwas was spielen. Und ich entscheide das vorher und auf einmal ist es doch 4 Uhr nachts. Dann ist es kein selbstbestimmter Umgang. Ja? Sonst geht es darum, dass ich es dann auch einhalten kann vor mir selber. Und das ist das, was wir dann versuchen rauszukriegen, wo funktioniert es. Und auch für die vielleicht gelben Bereiche oder sogar vielleicht mal für rote Bereiche, die mal auf rot waren, auch probieren, gelingt es dir irgendwann auch. Da bin ich manchmal erstaunt, dass sogar Leute, die vielleicht in einem bestimmten Spiel, Unterschied nochmal zu Alkoholikern, manchmal vielleicht sogar im Bereich Abhängigkeit keine Kontrolle mehr angekommen waren, es doch irgendwie schaffen, es wieder zu kontrollieren, wobei die meisten schon sagen, nee, lasse ich die Finger von, ist mir einfach zu risikohaft.
Ja. Weil er sich jetzt nicht darum probiert das aus. Ja. Und Sie sagen ja, wahrscheinlich wird er.
Also, ich glaube, der schafft es nicht, ja.
Nicht davon wegkommen oder keine regulierte Zeit haben, dass der selbst dann entdecken muss, okay, ich muss mich davon abmelden, mein Account löschen.
Genau. Das kann ich auch nicht pauschal sagen. Ich kenne einige, die das ganz gut hingekriegt haben, weil meistens ab dem Zeitpunkt, wenn dann jemand sagt, ich verändere auch was, ich entziehe mir Sachen, kommen andere Dinge rein. Also es ist ja nicht so, dass es nur darum geht, dass man irgendwelche Sachen beendet, sondern es geht ja auch klar darum, dass dann Alternativen aufgebaut werden. Sonst ist es ja auch fürchterlich. Und ich habe also die Verläufe, die gut gegangen sind, das ist immer spannend, was die dann eigentlich alles so entdeckt haben und stattdessen gemacht haben, dass die dann ziemlich häufig nach gar nicht so langer Zeit an den Punkt gekommen sind und gesagt haben, es interessiert mich auch einfach nicht mehr. Es hat irgendwie für mich überhaupt kein Interesse mehr, es ist mir ziemlich, ziemlich unwichtig geworden. Und vielleicht sogar sagen, ich kann gar nicht verstehen, dass ich da mal so mich drin verloren habe, weil das und das ist doch so gut geworden. Bei dem Speziellen, den ich jetzt gerade im Kopf habe, bin ich ganz gespannt, wie es wird, weil das ist nochmal für mich so ein Spezialfall. Da steckt noch ganz viel anderes hinter und ich glaube, das wird einer der sein, da wird es länger ein bisschen schwierig bleiben. Okay, ja, ich denke, wir sind in der Diskussion angekommen. Oh, ja, weil, oh schon, Gott, ich habe sie jetzt...
Die meisten müssen weg. Herr Thals, ganz, ganz lieben Dank. Also, ich werde Ihnen Sie dann